Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema heute: Klima und Gesundheit mit einem Schwerpunkt auf dem Schutz gegen die Hitze. 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Professor Jörg Schelling reden. Guten Morgen, Herr Professor Schelling.
Guten Morgen, Frau Ostner.
Wir haben als Mittel- bis vielleicht sogar Nordeuropäer schon den Impuls: Die Sonne scheint, ich muss jetzt rausgehen, ich muss genießen. Gestern Mittag habe ich lauter Jungs gesehen, die mit knallroten Köpfen Fußball gespielt haben, ganz begeistert. Aber jetzt, wenn es so heiß ist und über 30 Grad die Temperaturen steigen, ist es keine gute Idee, wirklich rauszugehen und da draußen sich auch noch körperlich mords anzustrengen. Was passiert denn, wenn der Körper überhitzt?
Nun, ich denke, dass wir natürlich uns darüber freuen dürfen können, wenn wir auch mal rausgehen können, nicht immer nur drin sitzen müssen. Natürlich ist an sich Sport und Bewegung im Freien ja was ich befürworte. Aber eben die Überanstrengung, die Überbelastung und das längere Ausgesetztsein der Sonne und der hohen Temperaturen ist ein Problem, weil dann der Körper eine Zeit lang das über vermehrte Schweißproduktion, auch über vermehrtes Durstgefühl natürlich versucht auszugleichen. Wenn die Niere gut funktioniert, kann die Niere das dann auch entsprechend hier mitarbeiten und mithelfen. Das Herz, der Organismus wird mehr belastet, aber irgendwann mal kommt man an die Grenzen, wo entweder dann das Herz-Kreislauf-System oder eben die Niere überlastet ist, aber auch einfach durch die schiere Überwärmung der Haut, die von langsam von außen nach innen dringt, irgendwann sich der Körperkern, unser Inneres, auch überwärmt. Und wenn das dann eine bestimmte Stufe erreicht hat, ist irgendwann der Punkt gekommen, wo dann auch Körperfunktionen nicht mehr gut funktionieren. Wir wissen alle vom Fieber, wie das ist, dass man mit 40 Grad Fieber schon meistens schwere Symptome hat, aber dann mit 41, 42 Grad in den gefährlichen Bereich kommt, weil dann eben auch unsere Körpereiweiße beginnen, nicht mehr so zu funktionieren, wie sie funktionieren sollen und im schlimmsten Fall sogar wirklich auch, sag ich mal, kaputt gehen können. Und wenn dieser Zustand erreicht ist, ist man irgendwann in einer Spirale drin, aus der man dann nicht mehr rauskommt, auch wenn man eigentlich jung und gesund ist. Irgendwann mal schafft es der Körper auch nicht mehr.
Auch eben nicht nur an die Kinder, die draußen zur Mittagszeit rumrennen und spielen, sondern auch an die Menschen, die zum Beispiel im Straßenbau tätig sind, auf den Dächern arbeiten, in der Gartenpflege arbeiten, die auch über Mittag und in diesen heißen Stunden draußen sind und wirklich anstrengende Tätigkeiten zu verrichten haben und oft mit freiem Oberkörper zum Beispiel, weil es ja heiß ist. Das ist nicht mehr ganz zeitgemäß, oder?
Das ist nicht zeitgemäß und vor allem dann nicht, wenn zusätzlich Arbeitsverdichtung dazu kommt, vielleicht ein Zeitdruck, ein Termindruck. Gerade wenn man überlegt, jeder baut sich jetzt seine Solaranlage aufs Dach, wie viele Männer da, meistens ja junge Männer auf den Dächern arbeiten, stundenlang, um diese Platten zu montieren. Die reflektieren dann auch. Das heißt, man steht ja ohnehin auch in einem Umfeld, wo dann teilweise schon wieder Licht und Hitze und Wärme um einen herum auch entsteht. Also gerade wenn man mit Folien arbeitet, mit anderen Materialien arbeitet, die zusätzlich noch das Ganze verstärken. Wir kennen das vom Skifahren mit der Schneeblindheit, wenn der Schnee zusätzlich das Sonnenlicht reflektiert und gerade bei Arbeiten auf dem Dach oder aber auch bei Arbeiten mit Abdeckmaterialien und so weiter, da ist teilweise noch eine Verstärkung durch die Stoffe, mit denen ich arbeite.
Und in der Familie steht dann unten die schwangere Frau und richtet noch die Sachen her. Wie ist es mit der Hitze für die Schwangeren?
Nun, Schwangere sind ja ohnehin, ist einerseits Schwangerschaft zum Glück keine Erkrankung, sondern nur ein wunderbarer Zustand, in dem der Körper aber natürlich gefordert ist und das Herz ist mehr gefordert, der Kreislauf ist gefordert. Es müssen ja letztendlich zwei Leben schon versorgt werden und gleichzeitig ist da auch Druck auf die Gefäße da. Die ganzen Ausgleichsmechanismen funktionieren nicht mehr, die Niere ist belastet. Viele Frauen entwickeln leider auch Ernährungs-, Bewegungs- und erblich bedingt in der Schwangerschaft manchmal auch einen Schwangerschaftszucker, wissen das vielleicht auch gar nicht, dass sie zusätzlich schon einen sogenannten Gestationsdiabetes haben. Und in diesem Umfeld kann das dann gut sein, dass auch hier der Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt. In dem Fall wäre es, der Tropfen klingt ja so positiv nach frischem Wasser, als wäre im Gegenteil eher der nächste Sonnenstrahl, sag ich mal so, dann einen zum Umfallen bringt, im wahrsten Sinn des Wortes.
Kann es auch Frühgeburten dann auslösen?
Es kann theoretisch Frühgeburten auslösen, einfach weil dann letztendlich durch die Überlastung des Organismus der Körper versucht, letztendlich gegenzureagieren. Dazu kann leider auch gehören, dass er eine Geburt einleitet, obwohl es noch gar nicht so notwendig wäre.
Also was wir schon verstanden haben, ist, die Hitze stecken wir noch einigermaßen weg, wenn wir ganz gesund sind oder keine sonstigen Risikofaktoren haben. In dem Fall würde nämlich auch eine Schwangerschaft dazugehören. Aber wenn man hohen Blutdruck hat, sagen wir mal, was ja ganz viele Leute haben, oder die Niere nicht 100% funktioniert oder man irgendwelche Medikamente nehmen muss, dann muss man da schon sehr vorsichtig sein.
Absolut, und da müssen wir auch ein bisschen lernen, dass sich einfach das Klima verändert, dass sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Dazu kommt ja noch, dass oftmals die Luft auch anders ist. Sie haben es vorhin angesprochen, Ozon, Feinstaub, andere Dinge, die zusätzlich den Körper beschäftigen. Also das sind verschiedene Faktoren, die zusammenkommen, und in der Summe ist es vielleicht nicht mehr ganz so einfach und spielerisch wie noch vor 10, 20 Jahren.
Bleibt die Frage, wie kann man sich schützen, auch mit der eigenen, mit der individuellen gesundheitlichen Vorgeschichte. Wenn Sie da gerne Anregungen hätten oder sich unsicher sind, was Sie tun sollen oder was Sie eher meiden sollen, dann melden Sie sich gerne bei uns. Und das geht auf zwei Wegen. Erstens anrufen unter 0800 246 2469 oder zweitens Sprachnachricht schicken unter 0151 7220-2207. Und wir fangen jetzt einfach mal mit der Frau Simon an. Grüß Gott, Frau Simon.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Meine Frage ist die, ich muss Blutdrucksenker einnehmen, also 10 Milligramm Lysilich und 20 Milligramm Lercandinipin. Und jetzt habe ich aber festgestellt, dass mir halt oft schwindelig ist. Ich habe auch eine chronische Niereninsuffizienz und gestern war der Blutdruck unter 100 abends. Und auch wenn ich mich so bewege, trotzdem ist er so 101. Und jetzt frage ich mich, ob ich da einfach reduzieren kann. Die Fachangestellte beim Arzt, die habe ich mal angerufen, die hat gesagt, ja, einfach mal ausprobieren. Und mit der Niereninsuffizienz, das habe ich noch nicht verstanden, weswegen die Hitze der Niere eventuell, also die
das erklären wir. Könnte. Das ist sehr gut, genau, dass Sie darauf hinweisen, das erklären wir jetzt noch. Okay, wollen wir mit der Niereninsuffizienz anfangen, Herr Professor Schelling, warum schadet die Hitze der Niere?
Nun, die Niere gleicht ja letztendlich ständig unseren Körperwasserhaushalt aus, indem sie Elektrolyte, also Natrium, Kalium, Calcium, also die ganzen Blutsalze auch letztendlich nach außen schafft, beziehungsweise die wichtigsten auch zurückbehält. Und wenn die Niere in ihrer Funktion eben schon ein bisschen eingeschränkt ist, dann ist dieser Ausgleich nicht genauso einfach möglich, beziehungsweise nicht so effektiv möglich, wie wenn die Niere noch gesund wäre. Außerdem, sagen wir so, ist es ja auch, dass die Niere generell, wenn man dann eben im Sommer vielleicht durch die Hitze mehr über den Schweiß verliert und weniger trinkt, teilweise auch zu wenig durchblutet wird, also zu wenig Arbeitsangebot hat und infolgedessen auch gegenreagiert und dann letztendlich nicht mehr so gut arbeitet. Also grundsätzlich ist es so, dass sie die Ausgleichs- und Entgiftungsfunktion der Niere, die Funktion, dass die Niere ihren Wasserhaushalt ausgleicht und reguliert, dass die bei Hitze mehr belastet wird und mehr angestrengt wird. Und deswegen müssen Sie in der Zeit eben schauen, dass man entweder tatsächlich einfach auch mehr Flüssigkeit zu sich nimmt. Im Zweifelsfall auch, wenn man sehr, sehr stark schwitzt, teilweise gerade wenn man auch einen Elektrolytmangel hat, also bestimmte Blutsalze fehlen. Ich denke insbesondere an das Kalium, was ja lebenswichtig ist, auch für die Herzfunktion, dass man dann im Zweifelsfall vielleicht auch entsprechend diese sogenannten Elektrolyte mehr zuführt. Also dass man da vielleicht auch mit der Hausärztin, Hausarzt spricht, ob man zum Beispiel einen bestehenden Kaliummangel effektiver ausgleichen muss, also gegensteuern muss, über Flüssigkeit und Zugabe von Elektrolyten. Das bezieht sich auf die Niere. Und was den Blutdruck betrifft, Frau Simon, ist es ganz klar, dass durch die Hitze der Kreislauf ein bisschen runterfährt und teilweise auch durch die Hitze auch der Puls bemerkt oder unbemerkt zunimmt. Wenn der Puls zunimmt, sinkt der Blutdruck, um das Ganze auszugleichen, und dann gehen ihre Werte runter, und es ist völlig richtig, und da sind wir auch bei einem ganz entscheidenden Punkt, dass man oftmals in der Hitze und bei hohen Temperaturen die Blutdruckmedikamente eher reduzieren sollte und müsste. Und hier wäre es gut, schon in der Zeit vor der Hitze, also zum Beispiel im Frühjahr oder jetzt dann am Ende vom Sommer im Herbst, mal wenn Ruhe und Zeit und Entspannung ist, sich auch mal durchaus mit Hausärztin, Hausarzt zusammenzusetzen, den Medikationsplan auf den Tisch zu legen und zu sagen, wenn es wirklich sehr, sehr heiße Tage sind, was darf ich reduzieren überhaupt? Was darf ich auf gar keinen Fall reduzieren? Und wenn ich wo anfange, was reduziere ich als erstes? Weil es gibt ja Medikamente, die länger, schneller wirken und die länger wirken, bei denen teilweise auch die Reduzierung dann gar nicht so einen schnellen Effekt hat. Bei den Medikamenten, die Sie beide genannt haben, das Lisinopril, also ein ACE-Hemmer, der auch in der Niere wirkt, und dem Lercanidipin, also ein Calcium-Antagonist, das eher über die Gefäßsteuerung wirkt, würde ich jetzt spontan tendenziell eher an dem Calcium-Antagonisten, also an dem Lercanidipin drehen, weil das über die Gefäßsteuerung auch den Blutdruck dann sehr stark mit beeinflusst, vor allem den systolischen, den oberen Wert, den Sie ja auch genannt haben. Also mein Vorschlag aus der Ferne, man muss ja immer mit so Fernratschlägen sehr vorsichtig sein, zweifelsfall nochmal mit Ihrer Praxis sprechen, aber ich würde eher am Lercanidipin drehen.
Aber Herr Professor Schelling, okay, was ich da jetzt schon raushöre, ist, dass das ist ein höchst komplexes Zusammenspiel auch zwischen den verschiedenen Medikamenten und da selber einfach zu drehen, sollte man vielleicht lassen, Frau Simon, tatsächlich der Besuch nochmal bei Ihrer Ärztin.
Ja, nee, genau. Die Angestellte hat gesagt, die anderen fragen da gar nicht, die machen das halt selber einfach ausprobieren und so ist meine Information. Darum frage ich jetzt und bin ganz dankbar für die Antwort.
Okay, Frau Simon. Okay, wir danken danke Ihnen.
Alles Gute.
Machen Sie es gut.
Danke.
Auf Wiederhören. Ja, wenn wir schon gerade beim Herzen sind und bei den Herz-Kreislauf-Problemen, warum ist die Hitze schlecht, Herr Professor Schelling, für Menschen, die unter Herz-Kreislauf-Problemen leiden? Hohen Blutdruck hat ja heutzutage ab 35 schon bald oder 45 spätestens fast jeder oder viele Menschen.
Nun, vor allem Menschen, die eine sogenannte Herzinsuffizienz haben, eben eine Herzschwäche, Herzmuskelschwäche, Pumpschwäche vom Herzen haben, die sind ja ganz oft, wenn man medizinisch dann eben sagt, kompensiert. Also die sind in ihrem Sicherheitskorridor und der ist beim einen oder anderen relativ schmal. Und gerade wenn Medikamente schon dazukommen, die die Herzleistung stärken, die Herzpumpfunktion stärken, zum Beispiel den Wasserhaushalt auch regulieren über Medikamente, die dann eben Wasser aus dem Körper bringen und verhindern, dass man dicke Beine bekommt, dass man Wasser in der Lunge bekommt. Gerade dann, wenn die Hitze dazukommt und das Herz diesen Ausgleich gemeinsam auch mit der Niere, Herz und Niere sind da immer Hand in Hand, nicht schafft, dann kann es gut sein, dass schon kleine Veränderungen, schon ein paar Grad mehr, das Herz so belasten, dass es dann eben an die Grenze seiner Funktion kommt und dann führt es erst zu Schwäche, Schwindel, Kreislaufproblem, im schlimmsten Fall aber auch durchaus mal dazu, dass das Herz eben dann gar nicht mehr arbeiten kann, gar nicht mehr den Wasserhaushalt mit der Niere regulieren kann und man dann tatsächlich Wasser im Körper behält, die Beine zunehmen, Wasser in der Lunge sich ansammelt und es dann im Endeffekt auch zu einem lebensbedrohlichen Zustand werden kann.
0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Der Herr Behrendt ist als nächstes dran. Guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich mache Sie mal eben.
Machen Sie uns mal leise, genau. Sie haben wahrscheinlich jetzt beim Zuhören gedacht, jawohl, das kenne ich, oder, Herr Behrendt?
Habe ich mir gerade gedacht, ja. Ich selber habe eine Herzinsuffizienz und Rhythmusstörung. Und wir haben einen Hund. Und ich bin halt eben auch, ich meine, das ist einerseits, das ist natürlich ein Segen, dass ich jeden Tag mit dem Hund raus muss, dass ich also meine Bewegung bekomme. Aber bei dem Wetter ist es für mich wirklich ätzend, sage ich mal.
Sehr anstrengend, ja.
Wir waren heute nur in eine Richtung vielleicht 700, 800 Meter und dann wieder zurück und ich bin fertig.
Also in der Früh schon?
Jetzt vorm Anruf, also so ja, um 10 Uhr sind wir zurückgekommen, glaube ich etwa. Da wollte ich mal wissen, wie schütze ich mich da am besten. Also ich bin auch medikamentiert mit Apixaban und Candesartan als Blutdruck
Medikament
und das andere zum Blutflüssig halten oder verdünnen. Und wie verhalte ich mich da? Ja. Ich trinke morgens, bevor ich losgehe, bewusst nichts, weil ich dann auch mehr schwitze. Wie sollte ich mich da verhalten, wenn ich unterwegs bin?
Herr Schelling, was meinen Sie?
Nun, das erstens mal, der erste Tipp ist eben ganz simpel der, versuchen Sie, soweit es für Sie möglich ist, auch mit Schlaf und Wachrhythmus, natürlich die Spaziergänge mit dem Hund auf die Tageszeiten zu verlagern, wo die Hitze schon weg ist. Ich weiß, wir können nicht immer um 5 Uhr und um 11 Uhr nachts spazieren gehen, aber tatsächlich ist leider ein Teil der Wahrheit, dass wir versuchen müssen, die Zeiten am Tag dann zu aktivieren, in denen eben die Temperatur noch niedrig ist oder wieder niedrig ist. Dann sollten Sie das Blutdruckmittel, wenn Sie es nehmen, das Candesartan wirkt sehr lange, das wirkt eigentlich über den ganzen Tag hinweg, vielleicht dann eben nicht nehmen, bevor Sie losgehen, weil Sie dann zusätzlich diese Blutdrucksenkung haben. Also vielleicht das Candesartan danach verlagern, wenn es ein bisschen hilft. Und Sie haben völlig recht, Sie schwitzen natürlich mehr, wenn Sie trinken. Aber trotzdem ist die Bilanz ja so, dass wenn Sie was aufnehmen, auch ein großer Teil im Körper verbleibt. Es ist nicht so, dass Sie durch das Trinken dann mehr verlieren, als Sie zugeführt haben. Also ich glaube trotzdem, dass die Flüssigkeitsaufnahme wichtig und entscheidend ist, weil wenn Sie dann in Anführungsstrichen wirklich zu trocken rausgehen, dann ist es für die Niere auch schwer, das zu kompensieren.
Und könnte es ganz gut sein, wenn der Herr Behrendt sich ein kleines Fläschchen Wasser mitnimmt, unterwegs mal einen Schluck trinkt?
Auf jeden Fall ständig mit Nachtrinken auf dem Weg ist genauso möglich und genauso richtig. Also das Blutdruckmittel vielleicht danach verlagern, die Zeit anpassen und auf jeden Fall was trinken vorher. Also das ist dann, die Niere braucht Flüssigkeit, um einfach auch ihren Ausgleichsmechanismus in Gang zu bringen. Wenn Sie die zu trocken halten, ist es nicht gut.
Mein Arzt hat mich neulich, was heißt neulich, vor einiger Zeit, gerade bei dem Blutdrucksenker auf ein Kombimedikament, was stärker ist, umgestellt. Ich habe aber noch diese älteren, also die 4 Milligramm Tabletten. Soll ich da eigenständig mal auf die 16 Milligramm verzichten?
Nun, bei dem Kombimedikament ist ja vermutlich noch ein HCT dabei, also ein Diuretikum, ein Entwässerungsmittel.
Ein Entwässerungsmittel, ja.
Genau. Das ist natürlich jetzt was man sicherlich bei hohen Temperaturen grundsätzlich diskutieren sollte, ob das in dem Fall jetzt positiv oder eher negativ ist, aber das muss man noch im Einzelfall besprechen. Und grundsätzlich würde ich das schon auch nochmal mit dem Kollegen besprechen, ganz klar sagen, sie erleben diese Belastung, sie erleben, dass sich das anders anfühlt, sie erleben auch, dass das anders ist als im Herbst oder Winter und dass man da nochmal individuell den Plan anpasst. Jetzt selbstständig zu viel ändern würde ich eher nicht machen. Aber grundsätzlich dieses Kombinationsmittel muss sicherlich nochmal besprochen werden, wie ist der beste Zeitpunkt, es einzusetzen, was ist die beste Rahmenbedingungen, es einzusetzen und bei welchen Temperaturen muss man vielleicht es anpassen.
Also Herr Behrendt, ich glaube, Sie müssen noch mal reden mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.
Ich nehme also jetzt die Medikamente nach dem Spazierengehen, weil ich also auch eine Entwässerungstablette nehme das und mir das morgens etwas zu
riskant ist.
Ist es sinnvoll, die jetzt bei dem Wetter wegzulassen?
Wie gesagt, das sollten Sie nochmal mit Ihrer Hausärztin, Hausarzt besprechen, weil es ja auch wirklich, die Medikamente helfen ja auch und wirken ja auch. Und sie ganz wegzulassen, ist sicherlich für Ihr Herz auch nicht zuträglich und gut. Sie müssen ja auch schauen, dass Sie trotzdem die Entwässerung aufrechterhalten. Ihre Niere muss ja vielleicht auch ein bisschen angestoßen werden, um Ihre Filterfunktion zu erfüllen. Also nochmal mit der Hausärztin, Hausarzt sprechen. Aber tendenziell, wenn Sie es nach dem Spaziergang nehmen können, klingt es für mich auch erstmal besser als davor.
Herr Behrendt, wir wünschen Ihnen alles Gute und herzlichen Dank für Ihren Anruf. Machen Sie es gut.
Danke für die Information.
Ja. Sehr gerne.
Tschüss. Als nächstes würde ich gerne die Frau Wachmeier zu uns holen. Guten Morgen, Frau Wachmeier.
Hallo, guten Morgen.
Bitte.
Und zwar habe ich Probleme mit Kopfschmerzen und das ist bei körperlicher Anstrengung in Kombination mit Hitze, in Anführungsstrichen. Also 35 Grad heißt nein, da reichen schon 26 Grad. Ich kenne das, glaube ich, schon von Kindesbeinen an bei sportlicher Belastung. Es wird jetzt aber gefühlt deutlich schlimmer. Ich bin jetzt 35 Jahre alt, ich arbeite viel und gerne im Garten und fühle mich da schon stark eingeschränkt mittlerweile.
Und Sie kriegen richtige Migräne dann?
Ich denke, es ist Migräne, ja. Mhm. Also mir hat es noch nie jemand so wirklich diagnostiziert. Es hieß halt immer, ja, dann muss man halt weniger machen. Für mich dann aber irgendwie, wie gesagt, also schon einschränken. Und
eine unbefriedigende Antwort.
Ja, ja, absolut. Ich versuche das dann schon runter zu reduzieren und habe auch verstärkt jetzt darauf geachtet, dann wirklich genug zu trinken oder auch mal zwischendurch Zucker zuzuführen. Was vielleicht noch eine wichtige Info ist, ich kriege das dann nicht in dem Moment, sondern häufig im Nachhinein. Also ich sag mal so nach 1,5-2 Stunden und dann migränemäßig denke ich, also ja, da kann ich dann auch gar nicht mehr viel machen. Im besten Fall kalt abduschen, hinlegen, starten. Okay. Und sonst ziehe ich das den ganzen Tag dann auch mit rum, kriege das dann häufig auch nur mit Schmerzmitteln wieder weg.
Ja, okay.
Ja, also Frau Wachmeier, es klingt für mich jetzt aus der Ferne, Ferndiagnosen sind ja immer nicht erlaubt, aber klingt es nach einer Migräne oder einer mikrogränoiden Situation, vor allem, weil Sie sie schon im Kindes- und Jugendalter auch schon erlebt haben. Da gibt es ja eine gewisse Grundveranlagung dazu. Und wenn Sie genügend trinken, wenn Sie genügend Zucker im Blut haben, aber dann entsprechend darauf reagieren, gerade auf die Hitze, ist ja ein typischer Auslöser, weil die Gefäß, sage ich mal, Fehlstellung, die bei der Migräne ja auch mit entsteht, dass die Durchblutung sich auch verändert durch diese Fehljustierung, durch die Hitze natürlich verstärkt wird. Und das kann durchaus auch versetzt sein, mit versetzt auftreten. Und wenn Sie dann sagen, mit Ruhe, Kühlen und auch Schmerzmitteln bekommen Sie es in den Griff, dann passt das doch ganz gut in diesen Bereich, weil die klassischen anderen Auslöser, sage ich mal, von so Kopfschmerzen in Hitze sind ja nur rein durch die reine Sonnenausstrahlung im Sinne eines Sonnenstichs oder ähnlichem, aber dem können Sie ja durch Kopfbedeckung und eben auch die Flüssigkeit vorbeugen. Also ich denke schon, Sie bewegen sich hier in diesem migränoiden Bereich und deswegen glaube ich, dass man das schon nochmal ganz gezielt Hausärzte besprechen soll und dann vielleicht auch mal beim Neurologen durchaus die Diagnose festklopfen sollte, dass es auch wirklich eine Migräne ist, weil dann haben Sie als Option ja nicht nur mit den Schmerzmitteln zu arbeiten, sondern eben auch mit den migränespezifischen Medikamenten, die es dafür gibt.
Und wäre es zum Beispiel eine Hilfe, wenn jetzt Frau Wachmeier sagen würde, okay, ich kaufe mir jetzt einen wunderschönen Sonnenhut, einen großen, und ich gehe nur noch mit dem, dann kann ich länger draußen bleiben im Garten, weil einfach ich meinen eigenen Sonnenschirm quasi dabei habe, was mich ein bisschen schützt vor der Hitzeeinstrahlung, wenn, falls die Hitze wirklich ein Trigger ist, um die Migräne auszulösen.
Absolut, der rein mechanische Sonnenschutz ist der effektivste. Das kann keine Sonnencreme ersetzen und keine andere Methodik. Und man muss bei der Migräne auch immer überlegen, die Migräne hat auch was mit der Lichteinstrahlung, der damit resultierenden Belastung, sage ich mal so, für die Augen und für das Nervensystem zu tun.
Also
und ein großer Sonnenschutz, ein großer Sonnenhut und eine Sonnenbrille schützen ja zusätzlich vor den Eindringspforten der Strahlen. Also auch das sind Zusatzmaßnahmen, die sicherlich sinnvoll sind für jeden Migräniker.
Und so oder so, unter Mittag zwischen 12 und 3 ist es vielleicht dann doch angeraten, die Gartenarbeit ruhen zu lassen.
Das ist was wir eher aus den südlichen Ländern kennen, von der Siesta in Spanien.
Ja, vielleicht kommt es zu uns irgendwann.
Aber es kommt zu uns. Und es gibt ja inzwischen ganz tolle Programme, mit denen man ja auch berechnen kann, wie in so und so vielen Jahren die Temperatur sein wird. Und München wird ja in ein paar Jahrzehnten die Temperatur von Verona haben. Also wir brauchen dann nicht mehr in Anführungsstrichen über die Alpen fahren. Wir haben dann die Temperaturen hier. Das klingt jetzt erstmal ganz schön und toll, aber es ist natürlich auch ein großes Leider und Aber, weil sich Flora verändern wird, Fauna verändern wird, unser Leben verändern wird und der Umgang mit der Mittagshitze nicht mehr nur so ein, das wäre gut, wenn Sie drinbleiben sein wird, sondern ein, Sie müssen drinbleiben werden wird.
Frau Wachmeier, wir hätten gerne was Besseres gesagt an dieser Stelle.
Ach nee, ich finde immer, eine Diagnose hilft dann schon einfach weiter, weil ich dann vielleicht mit Triptanen arbeiten kann und dann ist das
ganz
schon
genau.
Ein Ziel. Ja.
Also,
herzlichen Dank dafür.
Auf zum Neurologen. Danke, Frau Wachmeier, auf Wiederhören. Ja. Sie können uns anrufen unter 0800 246 2469. Sie können auch eine Sprachnachricht schicken unter 0151 7220 2207. Wir haben aber auch eine Mail hier bekommen, und zwar möchte unser Hörer, dass wir erklären, wie insbesondere ältere Menschen sich verhalten sollen. Also zum Beispiel ist die Frage, sollte man 2 bis 3 Liter mit Elektrolyten versetzt trinken? Würde das was bringen, Herr Professor Schelling?
Nun, also zuerst einmal ist es wirklich natürlich sehr, sehr individuell, was die Vorgeschichte und was die Grunderkrankung betrifft. Ich glaube, da darf man, muss ich hier auch aufpassen, dass ich keine pauschalen Ratschläge gebe, weil die gelten auch nicht für jeden Menschen. Aber grundsätzlich natürlich ist es wichtig, gerade im Sommer mehr zu trinken. Und auch wenn jemand eine Herzinsuffizienz hat und eigentlich von Hausärztinnen und Hausarzt gehört hat, er soll nicht so viel trinken, muss man im Sommer dagegen steuern und muss es im Zweifelsfall dann auch besprechen, wie viel das ist, wie viel von der Menge her möglich ist. Wenn man einfach nur sagt, man ist ein älterer Mensch, hat aber sonst jetzt keine wesentlichen oder schlimmen Vorerkrankungen, dann sind es die 2 bis 3 Liter. Dann dürfen Sie dann, wenn Sie keine Elektrolytstörung haben, von der Sie wissen, also dass Sie schon immer sehr hohes Kalium zum Beispiel hatten oder dass da irgendwelche anderen Dinge waren, dann muss man halt im Zweifelsfall auch mal nachfragen, dann darf man da schon mal Elektrolyte dazugeben. Das schadet ganz sicherlich nicht, weil wir über den Schweiß mehr verlieren und weil die Niere das manchmal auch gar nicht so gut kompensieren kann. Also ich möchte jetzt nicht, dass man jeden Tag, jeder sich eine Elektrolyte da reinschüttet, aber ich denke, an besonders heißen Tagen ist es nicht schlecht und nicht schädlich, weil die Hitze ja eine Art körperliche Anstrengung macht. Und wenn jemand Sport macht, sich belastet, versucht er das ja auch auszugleichen über Elektrolytlösung oder entsprechende Getränke, wo auch Elektrolyte drin sind. Also ja, finde ich grundsätzlich gut. Ansonsten die Extremitäten kühlen, das können wir vor allem über die Füße, über kalte Fußbäder. Also wirklich schauen, dass man die Füße in kaltes Wasser stellt. Eventuell die Füße im Zweifelsfall auch wirklich hochlagern, dass eben das Wasser, was sich vielleicht ein bisschen mehr drin staut, auch wieder abfließen kann. Also auch im Zweifelsfall hinlegen, ausruhen. Die Zeiten nutzen, in denen die Sonneneinstrahlung nicht zu groß ist, gilt natürlich auch immer, wie wir vorhin besprochen haben, also auch die Morgen- und Abendstunden durchaus da mal ein bisschen vielleicht auch am Tagesrhythmus was drehen, wenn es nicht gar nicht anders geht. Und die Entwässerungstabletten per se bitte nicht weglassen, ohne vorher mit der Praxis zu sprechen, weil da kann man auch ganz viel falsch machen und jemand, der diese Tabletten dringend braucht, muss sie auch nehmen.
Also, dass man da auch kein Durcheinander reinbringt, wenn man mehrere Medikamente nehmen muss. Ich habe noch eine Frage von Christina Clausen. Die möchte bald in Urlaub fahren. Sie ist Diabetikerin und sie möchte ihre Nieren vorbeugend stärken. Kann man das machen?
Nun, die Schädigung der Nieren durch die Zuckererkrankung, durch den Diabetes, ist ja leider eine sehr, sehr langsame, sehr schleichende, chronische Veränderung. Also wenn da schon Veränderungen da sind, kann man die nicht mehr kurzfristig verändern, beseitigen, sage ich mal so. Natürlich kann man schauen, dass man eine konstante Trinkmenge erhält und auch im Urlaub dann aufrechterhält. Man kann schauen, dass man den Zucker einfach in der Zeit gut justiert und einstellt und dass man eben vielleicht zusätzlich mit der Ernährung jetzt nichts nimmt, was die Niere ganz besonders belastet. Ich denke jetzt hier zum Beispiel auch an sehr harnsäurehaltige Dinge, also sehr stark fleischhaltige Ernährung, Grillen und so weiter, dass man das vielleicht nicht noch zusätzlich die Niere damit beschäftigt. Aber grundsätzlich ist einfach eine angemessene Bewegung, schauen, dass man das Gewicht vielleicht vor dem Urlaub nochmal versucht, eher ein bisschen runterzubringen, weil im Urlaub ja wir alle tendenziell, außer wir machen einen extremen sportlichen Urlaub, eher immer ein bisschen zunehmen. Und gerade wenn man vielleicht auch an einem Ort ist, wo es was Gutes zu essen gibt. Aber ansonsten tatsächlich einfach nur schauen, eine konstante Trinkmenge, den Zucker gut einstellen, den Medikamentenplan nochmal gut durchschauen vorher, vielleicht noch mit Hausärzten, Hausarzt besprechen. Kann ich noch was anpassen? Muss ich was justieren? Das sind die entscheidenden Dinge. Und ansonsten wird die Niere, wenn die nicht schon durch den Zucker schwer geschädigt ist, sondern eben vielleicht nur leichte Einschränkungen hat, wird die diesen Urlaub auch super mitmachen und sich mit entspannen.
Aber man muss denken, wenn man in ein heißes Land fährt, da wieder aufpassen, dass man sich nicht überfordert.
Ganz klar.
Sie fragt aber, ob so ein Nierentee gut wäre.
Ja, diese Nierenblasentees sind ja oftmals eher ein bisschen zum Reinigen, in Anführungszeichen, der Harnwege, gerade bei Harnwegsinfekten oder ähnlichen Dingen gut. Aber grundsätzlich fördern Nierentees die Nierendurchblutung und können auch ein bisschen die Nierenfunktion beeinflussen. Also ich dagegen habe ich nichts, aber wie immer nicht mit der Brechstange, also jetzt nicht 4 Liter Nierenblasentee am Tag. Aber ein Nierentee ergänzend ist sicherlich was, wo ich kein Problem damit habe, ist sicherlich eine gute Sache für die Nierendurchblutung.
Und jetzt 0800 246 2469 haben wir einen ganz akuten Fall. Der Herr Eber ist nämlich dran. Herr Eber, grüß Gott.
Ja, grüß Gott an Sie alle und an die Mithörer. Ich höre gerade mit Interesse die Sendung. Ich muss jetzt am kommenden Freitag muss ich in die Klinik hier in Augsburg. Und es wird der sogenannte Standby gemacht. Es ist gerade, es geht ja eigentlich um das, Klimawandel, Hitze und so. Und ich sage jetzt einfach einmal, ich bin jetzt 64 Jahre alt, vor etwa 10 Jahren haben wir die Hitze noch nicht so viel gemacht, und jetzt merke ich jetzt, dass es immer schwieriger wird. Also wenn man weniger in der Sonne bewegen kann, jetzt geht es mir aber um das Eigentliche, ob mir der Herr Professor vielleicht sagen kann, zum Beispiel, die letzten 2 Tage, wie kann ich mich da drauf vorbereiten? Also gerade von der Hitze her und so. Beziehungsweise, ich muss momentan einmal am Tag einen Blutverdünner nehmen, und Tabletten. Ob man da irgendwie einen Tipp oder einen Rat oder irgendwas geben kann. Vielleicht hilft es dann andere in einer ähnlichen Situation auch weiter.
Das finde ich ganz toll, Herr Eber, dass Sie da wirklich an die anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, mitdenken. Und das ist eine hervorragende Frage.
Also Herr Eber, ich kann Sie erstmal beruhigen und Ihnen was Positives sagen, wenn Sie den Stent bekommen. Und das ist ja ein Eingriff, der heutzutage in Deutschland zum Glück zu den Routineeingriffen gehört. Dann wird es Ihnen vielleicht danach auch besser gehen, weil die Herzdurchblutung oder die Gefäßdurchblutung zunimmt und infolgedessen ja vielleicht auch die Belastung, die Sie jetzt auch bei der Hitze empfinden, vielleicht auch schon ein bisschen besser wird. Also vielleicht hat der Stent auch eine Wirkung gegen die Hitze. Die Blutverdünnung nehmen Sie ganz entspannt bis dahin weiter, da ändert sich gar nichts dran. Sie werden höchstwahrscheinlich aber bei dem Eingriff auch dann ein Kontrastmittel bekommen oder ein Mittel gespritzt bekommen, um die Gefäße darzustellen. Das wiederum muss über die Niere verstoffwechselt werden. Also tatsächlich wirklich ganz simple Maßnahme. Die nächsten Tage schauen, dass Sie wirklich Ihre Nieren gut anspülen, gut durchspülen, gut trinken, Flüssigkeit zu sich nehmen. Also die Flüssigkeit ist das Entscheidende. Ansonsten schonen, entspannen. Und mit dem Bewusstsein dorthin gehen, dass, wenn der Stent sitzt, vielleicht auch der Umgang des Körpers und des Herzens mit der Hitze einfacher werden wird. Das Medikament nehmen, sonst müssen Sie nichts beachten. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass es gut klappen wird bei diesem inzwischen doch Standardeingriff, der Ihnen hoffentlich sehr gut helfen wird.
Aha, so schaut es aus. Ja, jetzt haben Sie mich, Herr Professor, jetzt haben Sie mich schon ein bisschen beruhigt, weil keiner geht gerne ins Krankenhaus.
Auf jeden Fall, ja.
Ich hab ehrlich gesagt, ich hab einfach Angst, aber ich denke, ich bin in guten Händen. Und der ganze Eingriff soll unter örtlicher Narkose, also keine Narkose, sondern örtliche Betäubung sein.
Herr Eber, Sie schaffen das.
Alles, alles Gute.
Ja?
Ja.
Machen Sie es gut, wir halten Ihnen die Daumen. Es geht gut.
Ja, das, ich habe jetzt im Leben schon so viel hinter mir gebracht. Dann bringe ich das auch noch hinter mir.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar gut. Danke, Herr Eber, für Ihren Anruf.
Vielleicht habe ich die andere auch ein bisschen weiterhelfen können, so gedanklich wenigstens.
Ja.
Na, bedanke mich sehr, dass ich da bei euch durchgekommen bin.
Dankeschön.
Und ich wünsche noch alle einen schönen Tag.
Ihnen auch.
Vielen Dank, Herr
Eber. Danke, wiederhören. So, Herr Schelling, ich würde gerne den Herrn Rapp zu uns holen. Der wartet nämlich schon wahnsinnig lang. Herr Rapp, grüß Gott.
Guten Tag.
Jetzt haben Sie viel Geduld gehabt mit uns.
Ich habe COPD und Asthma und kann mich erinnern, dass in früheren Zeiten im Sommer immer, gerade wenn es heiß geworden ist, Ozonwerte und auch Ozonwarnungen durchgegeben wurden. Das ist irgendwie nicht mehr der Fall. Ich weiß nicht, hat sich das erledigt. Ich habe schon gemerkt, dass ich auch mit dem Atmen erhebliche Probleme habe, desto heißer es wird. Ja. Und in meiner Wohnung habe ich das relativ gut gemanagt mit Leintüchern auf dem Balkon, die die Scheibe an der Ostseite schützen. Dann, aber unterwegs habe ich halt immer oft auch Probleme an Ampeln, ja, wo überhaupt kein Schatten ist und wo man dann mitten in der pralle Sonne steht und wartet. Meistens findet man ja vielleicht noch ein Hauseck, wo man dahinter warten kann, aber es gibt eben doch einige, wo man vollkommen ausgeliefert ist. Und ich habe mir schon für meine wichtigen Wege praktisch Coolways mir einen Plan gemacht, oder wo ich da am besten laufe, dass ich wohin komme. Ich habe das auch mal für Innenstadt im Allgäu gemacht.
Tolle Methode. Also Sie schauen, wo Sie gehen können, wo Sie am wenigsten in der Sonne stehen praktisch.
Es gibt, ich habe das mal ganz einfach mit einer Uhrzeit gemacht und habe das dann bei Bayern Atlas, dieses Satellitenbild angeschaut, wo die Schatten sind. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesehen, da sind also höhere Häuser oder Bäume und da gibt es zumindest, wenn die Sonne im Westen ist oder so, kühlere Wege als jetzt.
Ja, das finde ich eine tolle Geschichte, Herr Rapp, wirklich. Ich meine, es ist ja eh so, Herr Professor Schelling, dass in den Städten sich es alles noch mehr aufheizt als draußen meistens und dass man da noch gefährdeter ist eigentlich, weil es viel zu heiß wird, weil zu viel Asphalt da ist auch.
Ja, das ist völlig richtig. Die Menschen, die in Städten wohnen, sind durch die Hitze mehr belastet als Menschen auf dem Land. Wir haben eben diese hohen Häuserschluchten, wo teilweise die Hitze und Temperatur steht, sich nicht genügend bewegen kann, nicht genügend zirkulieren kann. Dann haben wir teilweise noch das Abgasproblem, was in den Häuserschluchten dazukommt. Wir haben dann natürlich Wohnungen, die umso weiter sie oben liegen, auch umso näher dann auch an der Sonneneinstrahlung liegen. Die von den Dachgeschosswohnungen braucht man gar nicht zu sprechen. Deswegen ist tatsächlich so, dass eine Stadt besonders darauf achten muss, besonders aufpassen muss, weil man nicht dieselben Luftatembedingungen hat. Und gerade wenn man von der Lunge her vorerkrankt ist, wieder herab, dann merkt man das schon sehr, sehr deutlich. Und ich denke, dass hier auch in den nächsten Jahren sicherlich weitere Maßnahmen, auch städtebaulicher Natur, Schutzmaßnahmen, aber auch zu versuchen, eben die Belüftungssituation, das ist natürlich teilweise nicht so einfach, man kann ja nicht ganze Häuserzüge entfernen, aber dass man halt doch irgendwie schaut, dass man wirklich für ausreichende Ausgleichsflächen, Grünflächen sorgt und vielleicht auch entsprechend baulich für Sonnenschutz sorgt. Also da ist ganz viel zu tun und auch viel, sehr, sehr viel möglich, muss man ganz klar sagen. Das Bewusstsein wächst von Jahr zu Jahr, die Ideen sind da. So wertvolle Tipps und Erlebnisse, wie sie der Herr Rapp auch liefert, sind da sicherlich sehr, sehr hilfreich, dass halt mittelfristig, langfristig auch die Rahmenbedingungen den veränderten Klimabedingungen angepasst werden. Und da können wir zum Beispiel auch von den südlichen Ländern lernen, bei denen ja viel öfter Markisen oder entsprechende Sonnenschutz auch in den Gassen, in den Straßen ist, weil einfach die das natürlich schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten gewöhnt sind, dass man auch baulich was machen muss.
Da gibt es eine ganz interessante Geschichte aus Santiago de Compostela, also dem Pilgerort. Als während Corona keine Pilger kommen konnten, ist offensichtlich viel, man sagt ja nicht Unkraut, Kräuter, sagen wir jetzt einfach, gewachsen auf dieser Fläche, auf dem Platz vor der Kathedrale. Und dann war Corona vorbei und es sollten also wieder die Pilger kommen und die Stadtreinigung wollte das alles entfernen. Und die Klimaexperten haben gesagt, Moment mal, wir schauen uns das jetzt mal an. Und sie haben festgestellt, dass die Temperaturen auf dem Platz durch das Grünzeug niedriger sind als normalerweise und dass sie auch im Boden niedriger sind als normalerweise. Also nicht jedes Unkräutlein rausrupfen, habe ich mir gemerkt, um irgendwie es sauber zu haben. Denn nein, alles, was grün ist, hilft uns tatsächlich auch, die Temperatur in den Städten zu senken.
Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte und die ist 100% nachvollziehbar. Da denke ich auch jetzt an grünes Wachstum, also so vertikale Wuchspflanzen, die man auch an Häusern anbringen kann. Aber genau, vielleicht eben auch nicht nur überall den reinen, puren Asphalt, der mehr abstrahlt, der die ganze Hitze speichert, sondern da teilweise auch mehr organisches Material. Klingt sehr plausibel. Realistisch. Ja.
Ich würde gerne noch haben, dass Sie uns, weil der Herr Rapp ja gesagt hat, er hat COPD, also eine chronisch obstruktive Atemerkrankung und Asthma, erklären, warum die Lunge auf die Hitze nicht gut reagiert und dann nicht gut damit zurechtkommt.
Nun, erst einmal ist die Atemmuskulatur belasteter durch die Hitze. Es fällt uns einfach schwerer, die Muskulatur zu bewegen. Also letztendlich das angestrengte Atmen, was jemand mit chronischer Bronchitis oder Asthma ohnehin durchführt, wird einfach anstrengender. Das sind ja auch Muskeln. Das sind Muskeln, die wir nicht bewusst in dem Sinne trainieren können, wie den Bizeps. Aber das sind Muskeln, die wir brauchen und die werden mehr belastet. Dann ist einfach die Zusammensetzung der Luft natürlich, die warme Luft reizt die Atemwege und Bronchien mehr. Und dadurch kann es allein durch diesen Temperaturreiz dazu kommen, dass die Schleimhaut stärker aufschwillt. Wenn die Schleimhaut aufschwillt, wird es enger in den Atemwegen. Und dazu kommt der Effekt, was Herr Rapp auch kurz angesprochen hat, Stichwort Ozon, Stichwort Feinstaub, Stichwort vermehrte Pollenflug auch in der Luft durch entsprechende Allergene, Wachstum von Pflanzen, die wir früher nicht hatten. Wir kennen alle das Wort Ambrosia inzwischen. Das sind alles so Faktoren. Also wenn wir in der Luft mehr Pollen haben, wenn wir mehr Feinstaub haben, potenziell mehr Ozon haben, die Temperatur hoch ist, muss die Lunge ganz anders arbeiten, wie wenn sie, sage ich mal überspitzt gesagt, irgendwo in Berchtesgaden in der Bergluft oder an der Ostsee die Meeresluft einatmet. Und dann auch wieder genau der Punkt, wenn ihr die Lunge vorerkrankt ist, dann ist der Korridor, in dem man sich bewegt, kleiner und plötzlich verlässt man den und dann hat man Probleme und Beschwerden. Und dann kann es auch dazu kommen, dass zum Beispiel Keime, Bakterien, die Ruhe gegeben haben in dieser Hitze, in dieser Temperatur, wieder kommen. Und dann kann es zu einer sogenannten Exazerbation der COPD kommen. Also dann kann auch sich da mal wieder ein Infekt draufsetzen. Das ist ja auch leider immer möglich und deswegen... Genau, besonders aufpassen auch mit Atemwegserkrankungen.
Herr Rapp, ich sage ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns erzählt haben, was Sie Schönes machen und wie Sie die Schattengänge suchen. Dankeschön, dass Sie uns angerufen haben und alles Gute für Sie. Und ich habe tatsächlich noch einen Tipp von einer Hörerin bekommen. Der hat es gefallen mit dem Wasser, Füße kühlen und so. Und sie sagt, sie stellt sich im Büro auch die Füße ins Wasser, sie lässt im Waschbecken auch regelmäßig Wasser ein. Also nein, andersrum, wenn sie im Büro die Füße nicht ins Wasser stecken kann, dann lässt sie im Waschbecken, also im Büro wahrscheinlich, wo eine Toilette ist, im Waschbecken Wasser ein, kaltes Wasser, und lässt über die Handgelenke laufen und der Körper kühlt sich ab. Hilft das schon? Hat das eine merkbare, messbare Wirkung, sowas?
Das hat eine messbare und merkbare Wirkung, auf jeden Fall. Ich finde die Idee auch gut. Man muss natürlich dann auch wieder auf der anderen Seite über den Wasserverbrauch sprechen. Ja, wenn man natürlich eine Viertelstunde lang das kalte Wasser sich dann über den Arm laufen lässt, ist die Frage, ob da nicht ein kalter Umschlag
mit auch Kühlwasser besser wäre,
auch unter Gesichtspunkten der Energiesparung.
Wir entwickeln die Vorschläge unserer Hörerinnen fort. Ich habe noch eine Hörerinnenfrage es ist ein Herr, der da fragt. Da geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich um Sonnenallergien. Er sagt, er bekommt inzwischen Sonnenallergien. Früher war er in der Hinsicht robust. Er wird einfach immer empfindlicher. Woran könnte es liegen?
Ja, da sind wir in dem großen Feld eben dieser ganzen Umweltbelastungsaspekte, wieder was inzwischen der Luft ist über die Ernährung, aber letztendlich auch der große Bereich des, jetzt kommt dieses wunderbare Wort, Psychoneuroimmunologie, also sprich dem Zusammenwirken unseres Immunsystems mit der Psyche und damit auch die Haut als ganz, ganz großes Immun- und Abwehrorgan und gerade der Stress, die Belastungen, die rein messbarer Natur, aber auch durchaus psychisch-seelischer Natur sein, machen die Haut empfindlicher. Und das, was vielleicht früher uns nicht so gereizt hat, nämlich die Sonnenstrahlen und dieser Schweißfilm auf der Haut, können dann eben plötzlich zu dieser Lokalreaktion führen. Also auch diese Symptome nehmen zu durch die Temperatur und die Hitze, aber auch durch die allgemeine Herausforderung, der wir einfach körperlich und seelisch ausgesetzt sind in der modernen Gesellschaft.
Und das gilt jetzt nicht nur für die Haut, sondern es gilt wohl auch für die Seele, diese verstärkte Reizbarkeit. Frau Jannik, guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag. Genau, ich kann mich dann teilweise selber nicht mehr ausstehen, weil ich wirklich gereizt und aggressiv werde, allein durch Hitze scheinbar. Und ob Sie dann einen Rat hätten.
Wie kühlt man sein Mütchen, wie man früher gesagt hat? Da fangen wir doch einfach damit an, Frau Janne.
Ja, ja.
Nun, also es ist ja ein Effekt, den die Frau Janne bemerkt, den wir alle nachvollziehen können. Die Temperatur belastet uns mehr, bestimmte Bewegungen fallen uns schwerer, bestimmte Handlungen fallen uns schwerer. Wir merken, dass der Körper auch dagegen arbeitet oder beziehungsweise ausgleichen kompensieren muss. Und das macht Stress. Und dieser Stress macht uns potenziell reizbarer, aggressiver. Das ist ganz klar. Das Gehirn ist trockener und allein das verminderte dann auch potenziell Durchblutung des Gehirns, der Flüssigkeitssaum, in dem das Gehirn schwimmt, nimmt ein bisschen ab. Und das sind alles Aspekte, die da so eine Rolle spielen. Also auch hier können wir leider wieder nur mit Kühlen und Flüssigkeit dagegen arbeiten und ansonsten halt mit dem Verständnis, dass es uns allen so geht und dass wir alle da durch müssen, durch die entsprechende Situation. Also es gibt leider kein Hausmittelchen und eine Tablette gegen die Hitzewut gibt es leider auch nicht.
Und es gibt natürlich auch andersrum kaum eine Möglichkeit, wenn jetzt überall in öffentlichen Gebäuden oder so in der U-Bahn die Klimaanlagen dann so weit runtergekühlt werden, dass es einem wieder zu kalt ist. Das ist ja auch nicht gut. Auch da kann man direkt das ansprechen, aber sozusagen eine staatliche Vorgabe, wie kalt die Klimaanlage sein darf, die haben wir auch noch nicht.
Nein, wir haben ja auch ganz gute Studien, die zeigen, dass der Wohlfühlkorridor für Temperaturen, in dem sich Menschen bewegen, extrem unterschiedlich ist. Es gibt Leute, die merken, sage ich mal, jedes halbe Grad und es gibt andere, die können mit dem T-Shirt von fast arktischen Temperaturen bis in die Hitze gut leben. Und das ist etwas, das ist zutiefst auch Erziehung, Genetik, Rahmenbedingungen, Körperaufbau. Und da prallen natürlich manchmal Menschen aufeinander, die ein halbes Grad spüren, andere, die sagen, wenn es 10 Grad wärmer ist, merke ich noch gar nichts. Auch das ist ja Realität in unserer Welt.
Also dann, wenn man empfindlich ist, einfach lieber einen Schal dabei haben, den man in die Tasche stecken kann, wenn es zu kalt wird.
Das Zwiebelsystem.
Ja, ein hervorragendes Schlusswort, finde ich, Herr Schelling. Das war's wieder vom Gesundheitsgespräch heute zum Thema Klima und Gesundheit. Ich sage ganz herzlichen Dank noch bei Frau Janik und bei allen anderen, die uns angerufen haben, die uns geschrieben haben, die uns Nachrichten geschickt haben. Nächste Woche gehen wir dann quasi in die Innenschau sozusagen und lernen, wie die wirklich große Bevölkerungsgruppe in unserem Innern lebt. Also ich spreche von unserem Darm und es geht um das Wunderwerk Mikrobiom.